Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Das muss man sich erst mal trauen. Zu so einem vermummten und drei Köpfe größeren Polizisten zu gehen, ihm die Sturmhaube vom Kopf zu ziehen oder sogar vors Schienbein zu treten. Und das in einem Land, in dem Widerstand gegen die Staatsgewalt nicht sein darf und gnadenlos verfolgt wird, wie wir es heute wieder in Belarus beobachten müssen. Diese 73-jährige Dame, Nina Baginskaya, ist so etwas wie die Sturmspitze des Protests, weil sie schon seit Jahrzehnten gegen den Dauerpräsidenten auf die Straße geht. Furchtlos und überzeugt, dass man eine alte Frau wie sie schon nicht dauerhaft ins Gefängnis stecken werde. Die sind ja nicht blöd, sagt sie, denn sie wissen, dass es nur Ärger gäbe, wenn ich dort sterben sollte. Jo Angerer.
Wir treffen sie auf der Großdemonstration heute in Minsk. Nina Baginskaya, 73 Jahre alt, Vorbild für viele, die in Belarus auf der Straße sind. Lukaschenko muss weg, so sagt sie. Zehntausende Menschen sind diesmal gekommen, weniger als letzten Sonntag. Das liegt wohl auch daran, dass die Polizeipräsenz zugenommen hat, an der Einschüchterung, den Festnahmen auch heute wieder. Trotz aller Polizeigewalt sind diese beiden auf der Straße. Für ihre Zukunft, wie sie sagen, es geht ihnen um Ausbildung, Chancen. Weg mit der alten, verkrusteten Gesellschaft. Wir gehen auf die Demo, weil wir ein neues, glückliches Leben wollen. Veränderungen. Wir wollen in einem demokratischen Land leben. Gestern auf der Demonstration der Frauen war Nina Baginskaya auch mit dabei. Mit ihrem Markenzeichen, der Fahne der Opposition. Wir werden Erfolg haben, aber ich weiß nicht wann. Ich habe Zweifel, dass dies vor dem neuen Jahr sein wird. Lukaschenko schüttelt wieder Putins Hand und Putin versprach Unterstützung. Fast 400 Festnahmen gab es gestern in Minsk. Auch Nina Baginskaya wurde festgenommen und kurz danach wieder freigelassen. Doch ihre Fahne haben sie ihr weggenommen. Polizeigewalt, nicht nur in der Hauptstadt. In Brest setzen die Polizisten Tränengas ein, viele kommen in Haft. Festnahmen auch in Grodno, sogar diese schwangere Frau wird nicht verschont. Bilder, Szenen, mit denen sich Nina Baginskaya nicht abfinden mag. Sie setzt auf Solidarität und eine Fahne hat sie auch wieder. Ich marschierte ohne Fahne, da kam ein junger Mann und sagte, hier ist ein Geschenk und hat mir das Geschenk auf meine Schulter gelegt. Die Kraft dieser Frau, den jungen Menschen auf den Straßen von Minsk, gibt sie Hoffnung.
Zuletzt war der US-Präsident geschrumpft durch das, was er seinem Volk in der Corona-Krise gesagt hat oder eben gerade nicht gesagt hat. Doch wenige Wochen vor der Wahl wittert Donald Trumps die Chance, wieder größer zu werden, da die große Stimme der Liberalen verstummt ist. Wenn er es nämlich schafft, die verstorbene Richterin Ruth Bader Ginsburg durch eine Konservative zu ersetzen, und zwar noch vor dem Wahltag, dann hätte er womöglich auf Jahrzehnte eine große konservative Mehrheit im obersten Gericht zementiert, was auch solche Republikanerwähler auf seine Seite ziehen könnte, denen er sonst zu großmäulig und zu kleingeistig ist. Christiane Meyer über den neu angefachten Wahlkampf.
Der Ansturm ist unerwartet hoch. In Fairfax, Virginia, vor den Toren Washingtons stehen die Wähler Schlange. Early Voting, vorzeitiges Wählen, ist bereits seit diesem Wochenende in 10 Bundesstaaten erlaubt. Es gibt so viel, worum wir kämpfen müssen, die Freiheit zu behalten, die Sicherheit und ein gutes Vermächtnis für unsere Kinder zu hinterlassen. Mehr als 60% der Amerikaner wollen diesmal früh wählen, doppelt so viele wie 2016. Letzte Wahlkampfüberraschungen kommen für sie dann zu spät. Nicht aber für die anderen. Den Tod der Justizikone Ruth Bader Ginsburg macht Trump binnen Stunden zum Wahlkampfthema. Eine republikanische Nachfolgekandidatin für den Supreme Court soll mit Macht im Eiltempo durchgepeitscht werden.
It will be a woman.
Es wird eine Frau sein, eine talentierte und brillante Frau. Wir haben sie noch nicht ausgewählt, aber wir haben mehrere auf der Liste. Vor 4 Jahren verweigerte der republikanische Senator Mitch McConnell einem Obama-Kandidaten im Wahljahr sogar die Anhörung. Diese Regeln sollen jetzt nicht mehr gelten. Die Demokraten wehren sich. Ich appelliere an die wenigen Republikaner im Senat, die Handvoll, die wirklich entscheiden. Folgen Sie Ihrem Gewissen. Stimmt nicht für einen, der unter diesen Umständen nominiert wurde, die Trump und Senator McConnell kreiert haben. Zwei republikanische Senatorinnen, Lisa Murkowski und Susan Collins, wollen keine Abstimmung vor der Wahl. Es wird eng in den eigenen Reihen. Auch die amerikanisch-chinesische Handelspolitik muss für den Wahlkampf herhalten. Im TikTok-Konflikt will Trump mit einem Deal glänzen, der die Firma in amerikanische Hände zwingt. Ich habe dem Deal meinen Segen gegeben. Wenn sie das hinkriegen, ist es gut, wenn nicht auch. Worüber redet er? Entweder ist es ein Sicherheitsrisiko oder nicht. Während die Kontrahenten streiten, gehen die Wähler wählen. Die Frühberufenen wollen sicherstellen, dass ihre Stimme auf jeden Fall gezählt wird.
Und wir bleiben bei amerikanischer Politik. In einem umstrittenen Alleingang haben die USA die UN-Sanktionen gegen den Iran wieder für wirksam erklärt. Die Strafmaßnahmen waren 2015 mit dem Abschluss des Atomabkommens mit Teheran ausgesetzt worden. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Linda Zavakis.
US-Außenminister Pompeo hat mit Konsequenzen gedroht, sollten andere Staaten die Sanktionen nicht umsetzen. International wurde der Vorstoß Washingtons zurückgewiesen. Die USA seien dazu nicht berechtigt, weil sie vor 2 Jahren aus dem Abkommen mit dem Iran ausgestiegen seien, so die Begründung. Bundesinnenminister Seehofer bleibt bei seinem Nein zu einer Studie, die dem Vorwurf von strukturellem Rassismus nur bei der Polizei nachgehen würde. Das sei mit ihm nicht zu machen, sagte er der Bild am Sonntag. Der Ruf nach einer solchen Untersuchung war lauter geworden, als vergangene Woche rechtsextreme Chatgruppen von Polizisten aufflogen. Seehofer sprach sich aber für eine Studie mit breiterem Ansatz aus, um die Gesellschaft insgesamt in den Blick zu nehmen. Im Tarifkonflikt für die 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst stehen Warnstreiks bevor. Die Gewerkschaften Verdi und der Deutsche Beamtenbund kündigten ab Dienstag regionale Protestaktionen an, auch in Kitas und Kliniken. Die zweite Verhandlungsrunde hatte zuvor keine Fortschritte gebracht. Verdi fordert 4,8% mehr Geld, monatlich jedoch mindestens 150 Euro. Die Arbeitgeber wollen erst in der nächsten Runde Ende Oktober ein Angebot vorlegen. Wir haben Platz. Unter diesem Motto haben heute tausende Menschen in mehreren deutschen Städten für die sofortige Aufnahme von ehemaligen Bewohnern des abgebrannten Flüchtlingslagers Moria demonstriert. In Berlin lag die Zahl der Demonstranten laut Polizei im mittleren vierstelligen Bereich. Ein Bündnis von mehr als 60 Organisationen hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Die Bundesregierung hatte am Dienstag beschlossen, 1.500 Flüchtlinge von den griechischen Inseln aufzunehmen.
Aus Sicht von Kriminellen können Banken ganz wunderbare Waschmaschinen sein. Aus dreckigem Geld können sie Sauberes machen, aus Illegalem Legales. Auch die Deutsche Bank soll mindestens zugelassen haben, dass schmutziges Geld von Drogenbossen und Mafiosi zu sauberem wird. Durch sogenannte Mirror Trades, Spiegelgeschäfte, bei denen Aktien und andere Wertpapiere fast zeitgleich an einem Ort gekauft und an einem anderen in anderer Währung wieder verkauft werden. Hunderte Journalisten, darunter auch Kollegen von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung und BuzzFeed News, zeigen jetzt, wie Banken und Kontrolleure bei verdächtigen Milliardengeschäften versagt haben und wie die ohnehin schon beschmutzte Fassade der Deutschen Bank neue schwarze Flecken bekommt. Arndt Henze und Petra Blum.
Jahrelang hatten Kunden aus Russland und Ex-Sowjetstaaten über die Deutsche Bank Geld ins westliche Finanzsystem geschleust. 2015 flog dieses System der sogenannten Mirror Trades auf. Die Bank musste später mehr als 600 Millionen Dollar zahlen.
Deutsche Bank.
Es wurde festgestellt, dass die Deutsche Bank in eine ganze Reihe verdächtiger Geschäfte mit dubiosen russischen Teilnehmern verwickelt war. Es ging um 10 Milliarden Dollar. Die Bank scheint dabei kein Opfer. Sie scheint Beteiligte an den Mirror Trades gewesen zu sein. Die Deutsche Bank versprach damals, man werde entschlossen aufräumen. US-Finanzunterlagen zeigen nun, dass die Bank den Umfang der verdächtigen Geschäfte intern selbst auf sogar 16 Milliarden Dollar schätzte und noch bis 2017 darin verstrickt gewesen sein könnte. Also auch nachdem der Skandal längst aufgeflogen war. Zum Netz der Kunden gehörten nach den US-Unterlagen russische Kriminelle und ein für Terrorgruppen tätiger Geldwäscher. Sie alle sollen über die Moskauer Filiale der Deutschen Bank Geld gewaschen haben. Ein Sprecher der Bank verweist darauf, dass man sich 2016 aus dem Investmentgeschäft in Russland komplett zurückgezogen habe und eine andere Bank geworden sei.
Wir haben die Abteilung im Kampf gegen Geldwäsche von 600 auf über 1500 verstärkt. Wir haben die Systeme verstärkt und dieser Prozess geht immer weiter.
Eine Konsequenz aus dem Versagen der Kontrollmechanismen vor 2015, auch bei der Konzernrevision. Deren Chef war bis Ende 2014 Christian Sewing. Heute leitet er die Deutsche Bank. Seine damalige Abteilung hatte das Russlandgeschäft geprüft, die verdächtigen Transaktionen aber nicht bemerkt. Eine spätere externe Untersuchung bescheinigte diesem sogenannten Audit allerdings schwerwiegende Mängel.
Der heutige Vorstandschef hat das Audit damals nicht abgezeichnet. Er hat es auch nicht gelesen zu diesem Zeitpunkt in 2014, weil es dafür für ihn keinen Grund und keinen Anlass gab.
Eine Verantwortung ihres derzeitigen Vorstandsvorsitzenden sieht die Bank daher nicht.
Mehr zu den Recherchen rund um die Deutsche Bank finden Sie bei uns in einem Hintergrund auf tagesschau.de. Und wir kommen zum Sport und zum letzten Teil des ersten Bundesligaspieltages. Zu Beginn einer Saison ist ja manche Mannschaft noch so eine Art Wundertüte, von der man nicht weiß, wie sie aus den Startlöchern kommen wird. Und RB Leipzig ist das heute sehr gut gelungen, Andreas Keckel.
Ja, das kann man genau so sagen. Und das, obwohl die Leipziger ihre erfolgreichsten Torschützen der letzten Saison abgegeben haben. Timo Werner und Patrick Schick, die beide zusammen 38, damit fast die Hälfte aller RB-Treffer erzielt hatten, die müssten doch an allen Ecken und Enden fehlen. Soweit die Theorie, aber denkste, beim hochverdienten 3:1 Startsieg gegen Mainz heute, da sprangen einfach mal die in die Bresche, die in der Vergangenheit öfter im Schatten des Erfolgsduos gestanden hatten.
Yusuf Paulsen seit 7 Jahren im Verein und Emil Forsberg seit 5 Jahren ein Leipziger. Zwei altgediente Spieler lassen ihren Trainer jubeln und verzücken die 8500 Fans in der Leipziger Arena.
Wir wollten auch unseren Fans was geben. Nicht nur gewinnen, sondern auch ein geiles Spiel. Und die auch in die richtige Stimmen zu bringen. Und das, finde ich, haben wir sehr gut gemacht.
RB beginnt mit voller Überzeugung. Mainz wirkt schüchtern, greift Olmo nicht an, dessen Schuss Robin Zentner spektakulär pariert. In der 17. Minute zahlt sich Leipzigs Dominanz erstmals aus. Kampel spielt halb Mainz schwindelig und Barrero zieht die Notbremse. Der Luxemburger mit dem klaren Foul an Dani Olmo. Elfmeter für Leipzig, den Emil Forsberg sicher zur verdienten Führung verwandelt. Der 20. Bundesligatreffer des Schweden für RB. Mainz versucht danach mit und dagegen zu halten, aber das reicht heute nicht aus. Olmos präzise Flanke findet den Kopf von Paulsen. Leipzigs Stürmer mit dem 2:0 nach 21 Minuten. Es ist Paulsens 5. Tor gegen Mainz, doch es hätten heute noch viel mehr sein können.
Sagen wir so, das war das schwerste Torschuss heute, die ich gemacht habe. Und die einfacher nicht. Nächste Woche wird es besser.
Mainz-Trainer Achim Beierlorzer sieht im gesamten Spiel nur einen vielversprechenden Angriff seines Teams. Kurz nach der Pause ist es Mateta, der nach genialem Pass von Quaison den überraschenden Anschlusstreffer erzielt. Ein Lichtblick, mehr aber auch nicht. Denn nur 3 Minuten später bereiten Paulsen mit feiner Technik und Forsberg mit purem Willen die Leipziger Entscheidung vor durch Amadou Haidara das 3:1.
Das erste Spiel ist immer ein bisschen richtungsweisend und ich glaube, man hat heute gesehen, dass wir sehr, sehr gut drauf sind und macht einen guten ersten Schritt für die neue Saison.
Achim Beierlorzer trotz Pleite am Ende mit guter Laune. Letzte Saison kassierte Mainz in 2 Spielen noch 13 Gegentore. Heute zeigt sich RB gnädiger und kann trotzdem strahlen.
Dass es auch ganz anders aussehen kann als bei den Leipzigern, wenn der beste Torschütze den Club verlässt. Dafür waren die Leverkusener heute ein gutes Beispiel. Im ersten Ligaspiel nach dem Wechsel ihres hochgelobten Talents Kai Havertz zum FC Chelsea ging nicht viel im Angriff der Mannschaft von Peter Bosch. Nur gut für Leverkusen, dass auch Gastgeber Wolfsburg zum Start heute kein Treffer gelingen wollte.
Hochglanzfußball sieht anders aus. Das muss sich auch Leverkusens Trainer Peter Bosch eingestehen.
Wir müssen uns noch viel, viel verbessern, viel steigern in einige Sachen. Und das werden wir auch schaffen. Jede Woche werden wir stärker werden. Und das ist auch normal. Wir sind jetzt 2 oder 3 Wochen im Training. Dann kann man noch nie erwarten, dass wir schon unsere beste Fußball spielen.
Seinen teuersten Neuzugang lässt er anfangs auf der Bank. Angreifer Patrick Schick, 26,5 Millionen Euro soll er gekostet haben. Sieht wie die 500 Fans im Stadion eine zähe Anfangsphase. Nach einer knappen halben Stunde der erste Wachmacher. Arnolds Eckball direkt an den Pfosten. Von Bayer bis hierhin nichts zu sehen. Die Gäste haben Glück, dass Brooks Kopfball zu unplatziert ist. Die Wolfsburger im ersten Durchgang aktiver, obwohl sie unter der Woche noch in Albanien in der Europa-League-Qualifikation ran mussten. Weghorst scheitert aber an Radetzky.
Ich denke, es wäre auch ein Sieg möglich gewesen, aber mit der Leistung bin ich heute sehr, sehr zufrieden. Und jetzt eben 3 Tage nach dieser schweren Europa-League-Reise dann heute so Parole zu bieten gegen Leverkusen, da war wirklich eine Top-Leistung.
In den letzten Duellen dieser beiden Teams fielen im Schnitt 4 Tore. Und auch heute zappelt der Ball einmal im Netz. João Victor auf Memedi, doch sein Treffer zählt nicht, der Vorlagengeber zuvor knapp im Abseits. Leverkusen braucht über eine Stunde, um gefährlich vors Wolfsburger Tor zu kommen. Amiri sehenswert auf Diaby, doch Castells auf der Hut. Die letzten 4 Gastspiele in Wolfsburg hat Bayer alle gewonnen, heute nicht. Daran kann auch der eingewechselte Patrick Schick nichts mehr ändern.
Ich bin unzufrieden mit einem Punkt, weil wir sind hier gekommen für 3 Punkte. Aber wenn man ehrlich ist und man hat das ganze Spiel gesehen, dann glaube ich, dass das so gut ausgeht.
Kein fußballerischer Leckerbissen, eher schwere Kost. Und die erste Nullnummer der noch jungen Bundesliga-Saison.
Ja, und ähnlich ereignislos wie bei Wolfsburg gegen Leverkusen ging es heute auf der letzten Etappe der Tour de France zu. Es gilt ja traditionell ein Nicht-Angriffspakt auf den Führenden im Gesamtklassement. Deshalb wurde am Sieg des zweitjüngsten Triumphators der Tourgeschichte auch nicht mehr gerüttelt. Tadej Pogacar aus Slowenien heißt der strahlende Gewinner der 107. Frankreich-Rundfahrt.
Ein slowenischer Doppelerfolg, der erste in der Tourgeschichte und mit Tadej Pogacar der zweitjüngste Sieger. Sein Landsmann Primož Roglič wird Zweiter, der Australier Richie Porte Dritter. Heute geht es traditionsgemäß nicht mehr um die Gesamtwertung, nur noch um den Etappensieg. Vor begrenzter Zuschauerzahl, 5000 nur auf den Champs-Élysées, wird das Rennen erst auf den letzten Runden schnell. Trotz aller Bedenken weltweit und trotz Rekordfallzahlen in Frankreich schafft es die Tour in Corona-Zeiten bis ins Ziel. Keiner der Fahrer wurde in den vergangenen 3 Wochen positiv getestet, nur der Tourdirektor und 4 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Mannschaften. Somit darf das Versuchsobjekt Tour de France durchaus als Erfolg gewertet werden. Einen beherzten Ausreißversuch wagt noch einmal Maximilian Schachmann. Es reicht nicht ganz. Den sportlichen Tagessieg verbucht im Sprint der Ire Sam Bennett. Den Gesamtsieg Tadej Pogacar aus Slowenien.
Bleibt uns noch schnell der Blick aufs Wetter in der neuen Woche. Donald Becker, wie wird's?
Ja, Karin, 2 Tage hält der Sommer noch durch. Wir gucken mal auf der Wetterkarte nach. Wir sehen hier unser Hochdruckgebiet Manfred, ein kleines Tief hier im Süden, das schon mal so ein paar zumindest lokale Gewitter verursachen kann. Mehr Sturm und mehr Regen gibt's hier im äußersten Norden über Norwegen durch unseren Ex-Hurricane Sally. Bei uns aber weiterhin sehr ruhiges Wetter. Wir schauen mal in die Nacht. Da gibt's im Norden ein paar nennenswerte Nebelfelder über Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Sonst kaum Wolken, ganz im Süden lockeres Gewölk, das dann morgen im Tagesverlauf wieder anfängt zu quellen. Und dort sind dann zumindest am Alpenrand einzelne Schauer und Gewitter möglich. Schauen wir auf die Temperaturen an den Küsten in den großen Städten und vor allem im Südwesten eher so 14 bis 10 Grad, ansonsten doch nochmal einstellige Werte, vor allem in unseren Mulden und vor allem Richtung Lüneburger Heide bis zu 3 Grad morgen der Tag. Wird aber wieder sehr warm für die meisten 20 bis 25, im Westen sogar bis zu 28 Grad. Der Trend zeigt auch am Dienstag viel Sonne, nur im Süden einzelne Gewitter. Am Mittwoch besteht aber dann zumindest auch im Osten mal die Chance für etwas Regen.
Vielen Dank, Donald. Und nun empfehle ich Ihnen wie immer an dieser Stelle das Kulturmagazin Titelthesen Temperamente, das sich anlässlich des bevorstehenden Jahrestags fragt, wie es um die deutsche Einheit steht, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Wir sind morgen wieder für Sie da. Guten Start in die Woche.